Bremen 2 Gesprächszeit.
Was eigentlich mehrere Leben ausfüllen könnte, packt sie locker in eins. Großhandelskauffrau, Au-pair-Mädchen, Telefonistin, Sekretärin, Reiseleiterin, Filmemacherin, Journalistin, Psychologin, Traumtherapeutin. Gerade ist sie 80 Jahre alt geworden. Herzlich willkommen, Heide Nullmeier. Habe ich irgendwas Wesentliches vergessen bei meiner Aufzählung?
Nein, was die berufliche Aufzählung angeht, war, glaube ich, alles drin. Ja, was du gesagt hast.
Du hast 40 Jahre lang als Journalistin, als Filmemacherin gearbeitet für Radio Bremen, für die ARD, hast du viele Menschen interviewt. Heute sitzt du nun zur Abwechslung auf der anderen Seite als Befragte. Wie fühlt sich das an?
Ja, das ist schon anders, ja. Ich wollte ja auch immer von den Menschen möglichst das, was sie nicht so gerne preisgeben, erfahren. Und allerdings würde ich sagen, habe ich mich natürlich durch mein Buch auch geoutet, ja. Trotzdem ist es nochmal eine andere Situation, das muss ich sagen. Ein bisschen Spannung ist auch da, ja.
Dann versuchen wir uns das so angenehm wie möglich zu gestalten in dieser Stunde. Heide Nullmeier hat über 4 Jahrzehnte sensible Fernsehporträts gedreht für Radio Bremen bzw. für die ARD. Sie ist dabei Prominenten sehr nahe gekommen, aber auch Randfiguren der Gesellschaft, vielleicht besonders sensibilisiert durch deine eigene Lebensgeschichte. Sie hat auch viele Jahre als Psychotherapeutin gearbeitet, als Traumtherapeutin, hat gerade ihre Autobiografie veröffentlicht, das hast du eben angesprochen. Ja, und als ehemalige Radio Bremen-Kolleginnen kennen wir uns auch persönlich und deshalb werden wir uns auch in dieser Stunde duzen. Noch einmal herzlich willkommen, Heide Nullmeier. Mein Name ist Christine Gorni. Schönen guten Abend. Gast in der Gesprächszeit ist die Psychologin und Journalistin Heide Nullmeier. Sie hat jahrzehntelang Fernsehporträts produziert für die ARD in den Formaten Frauengeschichten, Höchstpersönlich und Legenden. Ja, 40 Jahre warst du für Radio Bremen tätig. Begonnen hast du als Sekretärin in der Produktionsabteilung. Wie bist du dann selbst zur Produzierenden, zur Filmemacherin geworden?
Ja, das ist ja manchmal merkwürdig. Also wie kommt man eigentlich zu dem, was dann mit einem weiter geschieht, ja? Ich war von der Sekretärin relativ schnell aufgestiegen zur Assistentin in der Feature-Redaktion. Und ich war vielleicht ein halbes Jahr da, kommt ein junger Mann, ein Realisator, Lutz Horstmann hieß er, freitags nachmittags in mein Büro gestürmt und sagt: Kennst du jemand, der mir morgen ein Interview auf Französisch machen kann? Ich dachte, auf Französisch? Ich hatte etwas länger nicht Französisch gesprochen. Ich war zwar mal auf einer Schule gewesen in Neuchâtel und dachte, ja, das kann ich dir machen. Und dann fragte ich noch, wer ist das denn? Und es war Jean-Claude Pascal, ein Chansonnier, der hatte Jahre vorher einen Prix d'Eurovision gewonnen. Und ich kannte den nur von einem Bild, was ich so interessant fand. Der stand, ein gut aussehender Mann war das, stand mit einer Zigarettenspitze in der Hand, lehnend an einem Baum. Und ich dachte, wow. Ja.
Aber die Songs hattest du nicht im Ohr, die Chansons?
Nein, nicht wirklich, nein. Ja, und dann habe ich das gemacht, habe mir Material besorgt von der Pressestelle und damit ich ein bisschen was über diesen Mann wusste. Und die ganze Nacht habe ich mir Fragen überlegt. Das fand dann statt und er war sehr nett und freundlich und ja, wurde das gesendet und ich war dann letztendlich dann doch unglücklich. Und dann kam aber nach der Sendung der Assistent des damaligen Intendanten von Radio Bremen, Hans Abig. Und er sagte, ich soll Ihnen herzliche Grüße von Herrn Abig ausrichten. Das war ein sehr interessantes, spannendes Interview. Machen Sie weiter so.
Und dann konntest du auch gleich so weitermachen. Was war mit dem Job in der Redaktionsassistenz?
Ja, ich blieb dann noch weiter, aber ich hatte dann so eine Ermutigung bekommen, dass ich dachte, also ja, warum nicht? Und habe dann alle möglichen Themen angeboten. Und ja, dann gab es aber eine kleine Revolte gegen mich von den freien Kollegen, was ich ja verstehen kann, weil...
Ja, selbst in unserem kleinen Sender, der ja traditionell sehr unkonventionell ist, ist es ja nicht die Regel, dass so gewechselt wird von Redaktionsassistenz zur Filmemacherin, zur Journalistin?
Ich kannte ja auch nichts und ich wusste ja auch gar nichts. Also ich war ja im Grunde ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe mich aber getraut, ja. Und ich denke, das hat sich später auch in meiner Psychologie gezeigt. Man muss sich trauen, man muss den Mut haben, Dinge anzugehen. Und auch wenn es dann schief geht, ja gut, dann hat man es versucht, ja. Und ja, ich hatte ja auch kein Abitur. Man muss das alles verstehen, also vor diesem Hintergrund. Eine Frau kommt hier, wird Sekretärin, plötzlich ist sie Assistentin, plötzlich will sie Interviews und dann auch Filme machen, was ja gar nicht so lange gedauert hat, bis ich dann den ersten größeren Film gemacht habe. Also deswegen verstehe ich diese Haltung und habe mich dann einfach entschlossen zu sagen, gut, das Argument, ich nehme den freien Mitarbeitern die Arbeit weg, weil ich bekam damals ja Gehalt und 50% an Honorar. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja gut, ich wage den Schritt, werde selber frei und dann ist dieses Argument vom Tisch.
Du hast eben gesagt, es hat gar nicht lange gedauert bis zu deinem ersten großen Film. Das war 1971. Ja. Dieser Film hieß Experiment Gesamtschule. Du hast ein Jahr lang die damals sehr junge Gesamtschule West in Bremen-Gröpeling begleitet. Wie bist du denn ausgerechnet auf dieses Thema aufmerksam geworden?
Ich bin überzeugt davon, dass es mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat. Ich bin als junges Mädchen aus dem Gymnasium geflogen. Ich bin zweimal sitzen geblieben. Und der Begriff, der damals in aller Munde war, Chancengleichheit für alle, das war so das Thema. Es hat mich auch wirklich fasziniert. Ich dachte, ja, jeder Mensch muss eine Chance bekommen im Leben, egal wo er herkommt. Ja. Deswegen habe ich mich dafür sehr eingesetzt, Gott sei Dank auch einen Redakteur gefunden. Und das ist das Wunderbare an diesem Sender gewesen. Ja, ich hoffe, das ist heute immer noch so, dass man Menschen so wie mir damals Chancen gegeben hat und ein Vertrauen entgegengebracht hat. Machen Sie mal, ja. Und das war dann schon 1971, ja.
Überhaupt, die Themen in deinen Filmen aus den 1970er Jahren, die klingen auch heute noch alle total aktuell, brisant. Also Ausländerkinder in Bremen, das erste ja. Bremer Frauenhaus, die trockene Alkoholikerin. Ja. Was hat dich denn persönlich an diesen Themen interessiert?
Die Ausländerkinder zum Beispiel, griechische Jugendliche in Bremen. Das hatte auch etwas natürlich mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich war mal mit einem Griechen verheiratet, konnte auch ein bisschen Griechisch und dachte, ja, jetzt guck doch mal, ja. Einige der Kinder waren dann auch schon hier geboren, die dann hier sozusagen aus der ersten Gastarbeitergeneration hier waren. Ich wollte wissen, wie geht's denen hier, was machen die? Später habe ich auch nochmal mit türkischen Jugendlichen was gemacht. Ja, dann hast du die Alkoholikerin angesprochen. Ich hatte mal eine Begegnung mit 15 mit einem Alkoholiker, von dem ich aber anfangs gar nicht wusste, dass ich wusste gar nicht, was ist das überhaupt, ja. Und diese Begegnung, die war so gravierend für mich damals, dass mich das Thema sehr, sehr interessiert hat, ja. Dann hatte ich in meiner Psychologieausbildung, bin ich auch mit Menschen in Berührung gekommen, die sich aus dem Alkohol herauskatapultiert hatten. Ja? Und das herauszuarbeiten, wie schafft es ein Mensch, der ganz tief unten ist, ja, und Kinder und die ganze Familie mit in dieses Elend des Alkoholismus hineinzieht, was ja eine Krankheit ist, ja, da sich herauszuarbeiten. Und das war eine wunderbare Erfahrung, dass diese Frau, die bis zu ihrem Tod auch trocken geblieben ist, das dann auch geschafft hat, ja.
Du hast bei deinen Filmen aber nicht nur an den Rand der Gesellschaft geblickt, sondern auch im Gegenteil auf Menschen, die im Rampenlicht stehen. Du hast viele Prominente interviewt, wie Dagmar Berghoff, Marika Röck, Hildegard Hambrücher, Rudi Carrell, Johannes Heesters. Ist dir denn die eine oder andere Begegnung, eine Begegnung besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, also erstmal hast du noch jemand vergessen, der mir sehr wichtig
Erika
ist.
Erika Pluha.
Ja, genau, das ist Erika Pluha. Erika Pluha, von der hatte ich ein Buch gelesen. Das hieß Osttagebücher. Und ich hatte ihr ein Konzept vorgeschlagen, dem sie auch zustimmen konnte. Ich habe nämlich Passagen herausgesucht aus diesem Buch Tagebüchern. Und sie soll sie dann sprechen und ich suche dazu die passenden Bilder. Das haben wir gemacht und es ist in meinen Augen ein sehr, sehr schöner, finde ich, Film geworden.
Und was waren die eher schwierigen Drehs?
Ja, also Marika Röck war nun das genaue Gegenteil von Erika Pluha. Marika Röck wollte eigentlich der Star bleiben, der sie in der Öffentlichkeit ja auch immer noch war. Sie war ein Weltstar, das muss man sagen. Aber sie wollte eben keine persönlichen Fragen zulassen. Sie wollte nicht über die Nazizeit sprechen. Ja, eigentlich wollte sie gar nichts persönlich. Sie wollte eigentlich den Glamour ihrer vergangenen Zeit, muss ich sagen, wollte sie eigentlich dargestellt wissen. Und das war eine sehr, sehr schwierige Erfahrung für mich.
Und wie ist es dir gelungen, sie vielleicht dann doch aufzuschließen?
Ich glaube, man muss ein Vertrauen schaffen. Ja? Man muss den Menschen das Gefühl geben, dass man sie wirklich verstehen möchte, in dem, was sie einem sagen wollen, was sie erlebt haben. Und das schließt schon mal einen anderen Menschen auf, ja.
Und wir hören uns gleich wieder. Die Psychologin und ehemalige Fernsehjournalistin Heide Nullmeier ist heute Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Und weil wir uns persönlich kennen, sind wir auch in dieser Stunde per Du miteinander. Ja, wir haben eben deine 40-jährige Radio Bremen-Laufbahn im Schnelldurchlauf ein wenig beschrieben. In deiner jetzt veröffentlichten Autobiografie, So wird es kommen, lautet der Titel, da beschreibst du eine Situation 1953, als du dir als 13-Jährige geschworen hast, du wirst Journalistin werden. So wird es kommen, heißt der Titel. Ja, wie ist es zu diesem Spur gekommen?
Ja, ich war Schülerin eines Realgymnasiums für Mädchen in Frankfurt am Main. Und unsere Klasse sollte für ein Hörspiel eingeladen werden. Und wir waren ganz aufgeregt und toll und unsere Namen und unsere Stimmen und so weiter. Und ich wollte auch sehr gerne eine Rolle haben. Und die Lehrerin geht durch die Reihen. Sie kommt von hinten und hat Zettel in der Hand. Und ich will mir einen Zettel schnappen. Und dann sagt sie zu mir, nimmt mir den Zettel wieder ab und sagt, das kannst du nicht. Diese Aussage, die hat mich übrigens sehr lange begleitet, die wieder loszuwerden, das kannst du nicht, hat mich so aufgeregt, innerlich in eine Trotzreaktion gebracht, in Widerstand. Dann habe ich eine Schülerin, die auch keine Rolle bekam, mitgeschleppt an einen Brunnen in Frankfurt, habe 10 Pfennig da reingeschmissen und habe gesagt, du wirst es hören, eines Tages werde ich im Radio sprechen. Tja. Und so ist es ja dann auch gekommen und deswegen habe ich dieses Buch auch so genannt.
Und als Psychologin, wie analysierst du den Entschluss der 13-Jährigen damals? Eine Trotzreaktion, hast du eben gesagt.
Ja, ich wollte mich dem nicht beugen. Ich konnte ja gar nicht ahnen, dass ich eines Tages die Gelegenheit bekommen würde. Und man muss dann, wenn man die Gelegenheit bekommt, so wie ich sie ja dann bei Radio Bremen hatte, die muss man dann beim Schopfe packen.
Und war der Eid abrufbereit vielleicht.
In dem Augenblick, denke ich, jetzt ist die Chance da. Ja, das ist auch eine Erfahrung in der Psychologie. Also man muss die Dinge wirklich dann beim Schopfe packen und sagen, ich gehe durch die Angst, ich tritt aus dem Karree, ich traue mich das.
Du hast dir ja auch viel im Leben erkämpfen müssen. Glück und Erfolg wurden dir nicht gerade in die Wiege gelegt. 1940 geboren, während des Zweiten Weltkriegs in Frankfurt, als uneheliches Kind eines verheirateten Vaters. Ja. Zudem gab es nur sporadischen Kontakt. Du warst ja auch Jahrzehnte später nicht mal bei der Beerdigung erwünscht. Deine Mutter war alleinerziehend. Ja, nach welchen Werten hat sie dich denn erzogen? Also hat sie dir beigebracht, sich gegen widrige Umstände durchzusetzen?
Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Also ich habe sie sehr geliebt. Aber ich war einsames Kind, ja. Also wir hatten beengte Verhältnisse zu Hause, wir hatten wenig Geld, obwohl mein Vater Geld hatte, aber irgendwie kam das bei uns nicht so richtig an. Ich habe mir eine Fantasiewelt aufgebaut als Kind. Geborgenheit habe ich mir gesucht in warmen Badewannen. Ich habe immer mir warmes Wasser in die Badewanne laufen lassen, wenn ich mich das Gefühl hatte, ich möchte geborgen sein. Und habe mir einen Zauberer fantasiert, Kunibert, der mir dann alles Mögliche für mich machen sollte. Meine Mutter hat sie sich gegen, also mir das beigebracht, mich gegen Widerstände. Das glaube ich eigentlich gar nicht. Nein, das glaube ich nicht.
Du hast eben erwähnt, dein Vater war wirtschaftlich sehr viel besser gestellt, ein wohlsituierter Geschäftsmann. Und bei ihm warst du ja auch manchmal während deiner Kindheit, während deiner Jugend, die Armut bei der Mutter, das doch wirtschaftlich sehr viel angenehmere Leben bei deinem Vater. Wie hast du denn diese Diskrepanz empfunden zwischen diesen unterschiedlichen Welten?
Es waren wirklich zwei Welten, ja. Er lebte im Saarland und wenn ich dann dort zu Besuch kam, da gab es ein Mädchen, das den Haushalt gemacht hat, die lebte auch bei denen und er hatte einen Fahrer, der ihn gefahren hat und er hatte ein Riesenauto, so einen amerikanischen Schlitten und so weiter. Und meine Mutter ging putzen, ja. Und diese zwei Welten, die haben natürlich in mir auch etwas hervorgerufen. Ich denke, da ist der Widerstand entstanden, ja. Zu sagen, es kann doch nicht sein, dass wir zu Hause wirklich manchmal sogar darben. Zum Monatsende war manchmal kein Geld da. Ich habe meine Mutter auch manchmal begleitet zu ihrer Putzstelle. Also das hat natürlich auch sicher später zu diesen Themen beigetragen, die mich dann haben fragen lassen, wie wird ein Mensch so, wie er wird und wo kann ich unterstützend sein, auch Menschen aus Situationen zu zeigen, die es nicht so gut haben.
In diesem Jahr wurde ja gerade dem Kriegsende gedacht, vor 75 Jahren. Damals warst du noch nicht mal 5 Jahre alt. Welche Erinnerungen hast du daran?
Ja, wir waren damals evakuiert im Westerwald. Die Amerikaner kamen. Damals lebte meine Großmutter noch, die ich auch sehr geliebt habe. Eine, war eine wunderbare Frau, mit uns zusammen dort. Und die Amerikaner kamen und fuhren mit Jeeps in diesen Ort rein. Und plötzlich weiße Fahnen auf den Dächern und unser kleines Haus wurde besetzt und wir schliefen dann zu dritt in einem Bett. Das einzige Erlebnis, Kriegserlebnis noch bevor die Amerikaner kamen, war ein Beschuss auf einem Spaziergang mit meiner Großmutter. Kamen plötzlich Tiefflieger und meine Großmutter schmiss sich über mich, weil sie Angst hatte, wir werden irgendwie beschossen. Und es war auch so, weil um uns herum waren dann später die Patronenhülsen zu sehen. Also das war die einzige Kriegssituation, an die ich mich wirklich erinnere. Und dann eben an den Einmarsch der Amerikaner. Ja,
ja, Gott sei Dank habt ihr den Krieg unversehrt überstanden. Ja. Wir machen jetzt mal einen zeitlichen Sprung. Du hast das Gymnasium vor dem Abitur verlassen, sagtest du. Du hast eine Ausbildung zur Großhandelskauffrau absolviert, aber du bist dann direkt in die große, weite Welt gestartet. Warum?
Also ich wollte dann natürlich irgendwann aus der Enge groß geworden, nur bei meiner Mutter mit sporadischen Besuchen bei meinem Vater. Es drängte mich, etwas Neues und anderes kennenzulernen. Und dann, ja, was ging? Also Au-pair. Au-pair in Bradford, statt in Stratford-on-Avon, wo ich eigentlich hin wollte. Aber das war dann irgendwie am Telefon ein Missverständnis und ich landete also in Bradford, ja. Und das Englisch, was dort gesprochen wurde, war nun nicht gerade das Beste.
Wo liegt Bradford im Norden Englands?
Ja, liegt im Norden. Stratford ist ja die Shakespeare-Stadt und da hätte ich gerne hingewollt. Aber gut, die wichtigste Erfahrung dann dort ist gewesen, dass ich dort einem Griechen begegnet bin, in den ich mich unsterblich verliebt habe. Und das ist dann die Geschichte, setzt sich ja dann fort in Griechenland. Ja.
Genau, ihr habt geheiratet in Griechenland. Und was bedeutet das denn konkret in den 1960er Jahren, als Griechenland ja auch einfach noch eine ganz fremde Welt war, anders als heute?
Ja, das ist gründlich schiefgegangen, weil ich bin ja mit meiner Biografie dorthin gekommen, hatte keine Ahnung von dem Land, von den Gepflogenheiten und so weiter. Und die Familie konnte das, wie sie mich erlebt haben, nicht akzeptieren. Das kann ich im Nachhinein verstehen. Sie haben mich dann rausgeworfen aus dem Haus.
Sie empfanden dich als zu emanzipiert.
Ja, für deren Verhältnisse war ich das auch. Und das, wie gesagt, ich verstehe das im Nachhinein sogar. Es waren wunderbare Menschen. Aber die konnten nicht akzeptieren, dass ich einfach sage, ich gehe jetzt alleine in die Stadt oder so.
Und nach dem Ende dieser sehr kurzen Ehe in Griechenland, ihr habt nicht nur in Griechenland gelebt, sondern auch in Spanien, hat es dich dann nach Bremen verschlagen. Du warst erst Telefonistin im Parkhotel.
Ja.
Und wurdest dann Sekretärin im Theater Bremen in der legendären Kurt-Hübner-Ära.
Ja.
Was war das denn für eine Stimmung damals, die du so hautnah miterlebt hast?
Ich bin konfrontiert worden überhaupt erstmal mit politischen Themen. Dort wurde diskutiert. Es waren ja gerade die 68er Jahre. Dort wurde dann über den Einmarsch Tschechoslowakei gesprochen. Ich durfte an allem teilnehmen. Fassbinder war da.
Zadek, Stein, die Erfindung des Regietheaters.
Ja, es war eine Aufbruchzeit, auch im Theater. Ja.
Man wünscht sich ja auch heute, dort wieder anknüpfen zu können. Also das Theater selbst, das hat ja auch diesen umgedrehten schwarzen Pfeil wieder als Logo aufgenommen. Meinst du denn, man kann da überhaupt wieder anschließen oder haben sich die Zeiten extrem geändert?
Vielleicht könnte man ein bisschen mutiger sein. Also Hübner war kein einfacher Mensch, aber der hat sich was getraut, ja. Und er hat Menschen hierher geholt, die einfach auch eine wunderbare Zeit hier für das Bremer Theater geprägt haben, ja.
Ja, wir haben Heide Nullmeier in die Gesprächszeit auf Bremen 2 eingeladen. Sie hat uns eben erzählt, wie ihre Arbeit als Sekretärin am Theater Bremen sie sensibilisiert hat für politische, für gesellschaftliche Themen. Das war eine wichtige Voraussetzung für deine Arbeit dann bei Radio Bremen als Filmautorin. Aber als du 40 warst, hast du nochmal einen Schnitt gemacht und nochmal eine ganz neue Richtung gewagt. Du hast dein Abitur nachgeholt und Psychologie studiert. Warum?
Ich wollte auch mir noch ein bisschen besser auf die Spur kommen. Ja? Durch meine Porträts hatte ich ja schon versucht, den anderen auf die Spur zu kommen, sage ich es mal so. Und dann wollte ich aber auch noch wissen, wie ist das denn eigentlich bei mir alles so abgelaufen? Ne? Was muss ein Kind eigentlich mitbekommen, wenn es zur Welt kommt? Man muss ihm Grenzen setzen, gleichzeitig muss es Anerkennung bekommen und auch Liebe erfahren und so weiter. Also all diese Fragen und ich dachte, die Psychologie wird mir alles das von A bis Z beantworten, ja, was überhaupt in meinem Leben schiefgelaufen ist und was nicht so gut war und so weiter. Aber gleich am ersten Tag sagte der eine Prof, also wenn Sie meinen, dass Sie hier Therapie bekommen, die bekommen Sie hier nicht, hier wird wissenschaftlich gearbeitet, ja.
Andererseits war es ja gerade Anfang der 1980er Jahre so, also ich habe auch Freunde, die haben damals Psychologie studiert und was ich da so am Rande mitbekommen habe, waren ja die Grenzen zur Esoterik bei so Selbsterfahrungsseminaren, die waren ja sehr fließend. Hattest du da Berührungsängste?
Bei Selbsterfahrungsseminaren, aber die waren ja außerhalb der Universität. Nein, gar nicht, im Gegenteil. Also ich habe mich ja allem gestellt. Ich wollte also auch da, wollte ich mich erfahren. Ja? Ich habe Rebirthing gemacht, ja, und eine unter anderem. Ich habe Tarot-Seminare belegt. Ich habe unter freiem Himmel in Italien geschlafen, alleine. Ich bin zelten gewesen. Ich habe alles Mögliche probiert. Ich wollte einfach mich erfahren als Mensch. Ja. Also wie auch Ängste überwinden. Also all das, das war sehr wichtig für mich. Und ja, Rebirthing-Erfahrung war, ich habe das 3-mal gemacht. In der ersten Erfahrung bin ich durch eine fürchterliche Angst gegangen, ja. In der zweiten Erfahrung durch Wut, wirklich, mussten mich Leute festhalten, so habe ich um mich geschlagen. Und die dritte Erfahrung war eine wunderbare Erfahrung. Ich habe ein Gefühl von unendlicher Liebe gespürt, ja. Das klingt jetzt sehr esoterisch und was weiß ich, was immer das ist. Ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen. Es war ein Gefühl, alles hängt mit allem zusammen und jeder ist mit dem anderen in irgendeiner Weise verbunden. Und es betrifft die Menschen, es betrifft die Tiere, es ist die Natur. Es war ein wunderbares Erlebnis. Und danach brauchte ich das auch nicht mehr. Das war
Rebirthing, das klingt nach Wiedergeburt.
Ja, nach Wiedergeburt. Aber ich musste erst mal durch die Angst und durch die Wut, bevor ich die Liebe spüren konnte.
Diese Seminare oder dein Studium insgesamt hat dir geholfen, Ängste zu überwinden, zu dir zu finden. Inwieweit hat denn die Psychologieausbildung, das Studium auch deine Arbeit verändert als Filmemachende?
Ich glaube, dass ich schon Dinge mitgebracht habe, schon bevor ich studiert habe. Ich glaube, dass die Erfahrung, die ich in meinen Filmarbeiten gemacht habe, mich überhaupt auf dieses mit auch auf diese Schiene gesetzt haben. Es war einmal der Wunsch, mich selber noch mal näher kennenzulernen, aber gleichzeitig habe ich eben durch die Arbeit schon mit den anderen Menschen auch sehr, sehr viel erfahren. Und dann sollte das ja auch noch weitergehen. Ich wollte dann das, was ich erfahren hatte, auch an eigenen Erfahrungen, ich habe dann auch noch eine Therapie gemacht, 2 Jahre, wollte ich an andere Menschen weitergeben. Das war mir ganz wichtig. Und wo mache ich das? Natürlich in dem immer noch, trotz meiner nicht immer sehr einfachen Erfahrungen in Griechenland und Erlebnissen in Griechenland, weil ein Land, was ich bis heute wirklich sehr liebe, meine zweite Heimat.
Ja, die Beziehung zu dem Ehemann, dem ersten Ehemann, dem Griechen, hat nicht so lange gehalten, aber die Liebe zu Griechenland hält. Was liebst du denn an Griechenland so besonders?
Also ich bin hier zu Hause, ich kann das nicht anders sagen. Also ich hatte sofort einen Draht zu dieser Mentalität, die manchmal sogar etwas melancholisch ist. Das ist nicht nur immer alles Freude. Die können auch wunderbar fröhlich sein, die können tanzen und singen, aber es gibt auch eine gewisse Melancholie und also natürlich das türkisfarbene Meer und ja.
Du gehörst ja nun einer Frauengeneration an, wir haben das besprochen, die sich sehr viel erstreiten musste, was heutzutage selbstverständlich ist für Frauen. Was würdest du jungen Frauen heute gerne sagen?
Was ich den jungen Frauen gerne sagen wollte, also es ist ja noch nicht ganz vorbei mit der sogenannten Emanzipation, weil gerade jetzt in Corona-Zeiten muss man ja feststellen, dass sozusagen die alten Rollenbilder sich wieder ein bisschen wieder zurückkommen. Also es sind nicht die Männer, die zu Hause geblieben sind. Es sind die Frauen, ja, die dann sich um die Kinder gekümmert haben. Also ich hoffe, dass das nicht sich fortsetzt, ja. Und deswegen, wir müssen weiter eintreten für uns selbst, also für das, was uns als Frauen wichtig ist, was wir verwirklichen möchten, wohin wir tendieren. Das muss natürlich jeder für sich finden, ja. Wo er Talente hat oder sie Talente hat, wo es sie hinzieht. Und dazu muss man natürlich, wenn man einen Partner hat, auch jemanden haben, mit dem man das besprechen kann, wo man dann einen Ausgleich vielleicht findet und so weiter. Also ja, bloß nicht wieder zurück, so wie es mal war.
Und das lassen wir jetzt ein wenig nachhallen. Wir haben die Fernsehautorin und Psychologin Heide Nullmeier heute eingeladen, kurz nach ihrem 80. Geburtstag. Und weil wir uns persönlich kennen, duzen wir uns eben auch in dieser Sendung. Du bist Psychologin und in der Psychologie, da spielen ja Träume grundsätzlich eine große Rolle, um eben das Unbewusste zu verstehen. Du hast dich aber ganz besonders noch mit Träumen, mit Traumforschung auseinandergesetzt. Wie kam es dazu?
Ich bin durch einen Film mit der inzwischen emeritierten Bremer Professorin Annelie Keil, einer Gesundheitswissenschaftlerin, der in der Lauterbacher Mühle stattfand, Wenn Körper und Seele streiken, hieß der Film, bin ich mit der Traumforscherin und Therapeutin Ortrud Gröhn zusammengetroffen. Und die hat auch in diesem Film damals einen Traum erzählt. Und das war so neu und anders für mich, dass ich ein bisschen näher hingucken wollte. Und immer wenn ich mit meinem Mann, Frenke Wedekind, auch ein Kollege von Radio Bremen, ein Kameramann, mit dem ich viel gearbeitet habe, und dieser Traum, der hat mir so eingeleuchtet. Ja, da ging es um einen Pfarrer, der in seiner Gemeinde etwas glätten wollte, und er hatte einen Traum, also es gab Missverständnisse in der Gemeinde, und er hatte einen Traum, immer wieder kommt aus einem Sand immer wieder etwas hoch. Und dieser Traum hat ihm dann durch die Hilfe von Ortrud Grün gesagt, also er versuchte das immer wieder glatt zu machen, und das ging nicht. Wenn es unten drunter brodelt, kann man nichts verdecken. Ja? Also das jetzt ganz grob und kurz erzählt, aber jedenfalls hat mich diese Herangehensweise interessiert. Ja? Das geht nämlich um Gleichnisse. Also der Traum ist nach Ortrud Grün gleichnishaft zu verstehen. Und die Bilder der Natur spielen darin auch eine große Rolle. Ja. Mhm. Und die Evolution, hat sie mal gesagt, ist der Spiegel unserer Seele. Und das konnte ich sehr gut nachfühlen. Und ich habe dann mich dann immer tiefer auf diese wirklich wunderbare Traumarbeit eingelassen, die so anders ist als das, was ich auch in meiner Psychologie erfahren hatte. Es gibt ja verschiedene psychoanalytische Schulen.
Genau, Freud hat ja die moderne Traumdeutung erfunden, dann Jung mit der Kompensationstheorie, genau, dass wir irgendwie nachts verarbeiten, was wir tagsüber verdrängen. Genau, was ist denn von Ortrud Grün das Besondere ihrer Traumarbeit? Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch ansprechen, dass Ortrud Grün gerade vor wenigen Tagen verstorben ist.
Ja, das bewegt mich immer noch, weil für mich ist sie eine große Lehrmeisterin, und sie ist auch in der Traumforschung noch unterschätzt, ja, mhm, weil ich überzeugt bin, dass das, was sie gefunden hat, etwas so Essentielles ist. Ich hoffe, dass viele Menschen das hören, und es gibt ja auch Schüler und Schülerinnen von ihr, die ihre Traumarbeit weiter fortsetzen. Sie hat eben den Traum, ich sagte das eben schon mal, als Gleichnis gesehen, dass alle Bilder, die uns entgegenkommen, etwas mit uns zu tun haben, aber sie müssen übersetzt werden. Ja?
Hat denn jeder sein eigenes Traumalphabet? Also wir tauchen ja alle nachts ab in Bilder, Welten, was weiß ich nicht. Man verpasst den Zug, man läuft nackt durch die Straße, man stürzt in tiefe Schluchten. Ist das ein persönliches Traumalphabet?
Ja, natürlich. Jeder hat ja seinen eigenen Traum. Ja, man kann also überhaupt nichts verallgemeinern. Also Traumlexika, davon halte ich gar nichts. Mhm. Sondern es ist auch eine Spurensuche. Jeder muss gucken, was war am Vortag bei mir los? Was hat sich da getan? Was hat mich beschäftigt? Mit welchem Thema war ich unterwegs? Und dann antwortet der Traum praktisch auf das, was in meinem Alltag passiert ist. Und wenn man diese Sprache entschlüsseln kann, ja, dann hat man ein wunderbares Instrument in der Hand, sich selbst auf die Spur zu kommen und auch sich weiterzuentwickeln. Also ich würde das gerne mal an einem Traum erzählen.
Ich kann ja meinen Traum erzählen von letzter Nacht.
Na gut, dann mal los.
Ich habe geträumt, ich hatte mein Auto verliehen an den Mann einer Freundin. Der wiederum hat es an eine Frau verliehen. Und ich kam an der Straßenbahnhaltestelle vorbei und da stand mein verbeultes Auto. Er hatte also einen Unfall gehabt oder diese Frau, an die er es wiederum weiterverliehen hatte. Und ich dachte, mein Auto muss in die Werkstatt, völlig verbeult, und habe mich geärgert, dass ich es verliehen hatte.
Also, das ist ja, das Auto steht ja erstmal für die Selbststeuerung. Ja? Also wir steuern uns ja durchs Leben. Also wir sitzen nicht im Zug, was gerade Schiene hat, sondern wir haben sozusagen die Steuerung des Autos selbst in der Hand. Jetzt ist das Auto verliehen. Jetzt muss man dann nochmal fragen, welche Person, welche Anteile dieser Person haben wiederum etwas mit mir zu tun? Ja? Also in dem Fall musst du dich das dann
fragen. Ich kenne ihn gar nicht so gut. Ich fand auch interessant, dass das zerbeulte Auto an einer Straßenbahnhaltestelle steht.
Ja, genau. Was sagt das denn?
Seelische Abgründe.
Tiefe seelische Abgründe. Also vielleicht sollst du auf eine Schiene gesetzt werden. Ja? Das heißt aber, jetzt müsste ich mit dir wirklich nachfragen. Ja? Ich sag ja, die Traumarbeit ist eine Spurensuche, und manchmal sind sie auch verschlüsselt und man muss lange nachdenken. Aber es helfen uns eben diese Gleichnisse, die Bilder, die, wie gesagt, Auto steht für meine Selbststeuerung. Wenn man die Naturbilder dazu, Tiere kommen sehr oft in Träumen vor, ja. den Traum kann ich vielleicht mit dir nachher nochmal besprechen, ja, im Einzelnen. Es
würde der Ausschluss der Öffentlichkeit.
Genau. Ja. Tiere spiegeln unsere emotionalen Verhaltensweisen. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt von einer Maus träume, die sozusagen sich in der Realität als kleine graue Maus versteckt und schnell weghuscht. Oder, und da muss ich mich fragen, wie habe ich mich vielleicht als kleine graue Maus in einer Situation verhalten? Oder bin ich ein Löwe, der sozusagen in der Savanne lebt und allen Gefahren trotzt? Ja. Mhm. Das ist nur ein Beispiel. Oder träume ich von einem Vogel, der die Freiheit hat? Vogel steht in der Regel für freiheitliches Verhalten. Also das ist sehr differenziert zu sehen, ja.
Aber immer ist die Beschäftigung mit Traumarbeit, mit Träumen heilsam?
Ja, sie schlüsselt ja auf, was mit mir ist. Also sie gibt mir richtig einen Wegweiser. Für mich ist sie die Träume sind absolute Wegweiser. Sie gehen immer unserer Spur nach. Das ist wunderbar, ja. Also wenn man das einmal verstanden hat, Träume sind wunderbare Begleiter, ja. Kann ich nur so sagen. Und bin ich Ortrud Grün sehr dankbar, dass ich das über Sie erfahren durfte, ja.
Und du hast mit Ortrud Grün, mit der Traumforscherin, jahrzehntelang zusammengearbeitet. Ja. Ihr wart eng befreundet.
Ja.
Ja, was wird aus dieser gemeinsamen Traumforschung nun für dich praktisch übrig bleiben?
Naja, ich habe ja auch sehr viel Traumarbeit gemacht mit Gruppen und
in Griechenland.
In Griechenland
auch in Bremen,
und auch bei mir zu Hause und so weiter und in Österreich, in der Schweiz. Also ich war ganz gut unterwegs und ich bin aber ja nicht die Einzige. Wie gesagt, Ortrud Grün hat viele Menschen ausgebildet, ja, so wie sie mich ja auch ausgebildet hat. Und ich hoffe sehr, dass diese Menschen das weiterführen. Also ihr wunderbares Erbe, das hoffe ich wirklich von ganzem Herzen, ja.
Apropos Traum. Du bist gerade 80 geworden, du blickst auf ein sehr abwechslungsreiches, sehr erfülltes Leben zurück. Gibt es denn trotzdem noch den einen oder anderen Traum, der verwirklicht werden soll?
Also ich möchte neugierig bleiben, auf jeden Fall. Und natürlich habe ich auch jetzt noch mal was im Kopf, ja. Vielleicht schreibe ich noch mal einen Roman. Also ja, das sind so Puzzleteile, die sich da schon tun und ich hoffe natürlich, dass ich gesund bleibe, dass ich mit meinem lieben Frankie noch lange Jahre gut zusammenleben kann, in Liebe und so. Ja, und wenn es denn irgendwann mal dem Ende zugeht, dass ich in Würde dem Leben Adieu sagen kann, in der Gewissheit, ich habe etwas getan, was für mich gut war und sinnstiftend auch manchmal für andere Menschen. Und wenn das gelingen würde, ja, das wäre wunderbar.
Wir wünschen alles Gute. Herzlichen Dank für deinen Besuch im Studio, für deine Offenheit. Heide Nullmeier.
Ich bedanke mich auch wirklich sehr für die Einladung.
Mein Name ist Christine Gorni. Schönen guten Abend.
Bremen 2 – Gesprächszeit.